Wenn ich die hinter den Säulen, wo man den Redner nicht anschauen muss. Aber wo, wenn jemand die Overhead-Folien sehen will, ist es viel Platz hier und wir können uns der Sessel ein bisschen umstellen. Ich habe bemerkt, manche werden Knickweh bekommen, wenn sie so zuhören müssen um die Säule herum. Sein Vorrecht mit euch zu reden über das Matthäus-Evangelium. Ursprünglich war diese Vortragsreihe vorgesehen für Geschwister aus der Gemeinde in der Stadt Salzburg. Unsere Theorie war es, dass man das Matthäus-Evangelium irgendwie überblicken könnte in 15 Vorträgen und dass man das Buch über längere Zeit, ich rechne etwa 9 Monate lang, das Buch liest in der Gemeinde als Gemeinde. Ich glaube, manche Leute haben entschieden, naja, wenn sie das so lange in der Gemeinde dann hören werden, dann kommen sie nicht auf die Gemeindefreizeit. Die Schuss ist nach hinten gegangen, aber das haben wir oft erfahren in der Leitung, dass der Schuss nach hinten geht. Von Ausführlichkeit kann keine Rede sein, wenn wir bloß diese Anzahl von Einheiten zur Verfügung haben. Wir werden das Buch eigentlich streifen. Wir haben 28 reichhaltige Kapitel vor uns und keine Möglichkeit in der zur Verfügung stehenden Zeit, die Dinge zu erschöpfen. Ich muss dir jetzt fragen, wie viel Uhr es ist, ich habe meine nicht bei mir. Wie bitte? 5:05. Zeremonienmeister. Ja. Wann höre ich auf jetzt?
Ich würde sagen, bis 21:15
Uhr, weil wir doch eigentlich jetzt gut so. Ja, das ist schwierig, Vorträge vorzubereiten und dann zu hören über Stubaital oder irgendwas. Und dann, ja, ich werde wahrscheinlich ein Blatt hier verheizen unterwegs. Die wichtigsten Grundsätze unterschlagen zu Fleiß. Naja, jetzt kann wirklich die Rede nicht von Ausführlichkeit sein. Wie gehen wir vor? Ich lasse mich gleich heute in die Karten blicken. Ich werde nicht viel Ergebnisse geben, ohne euch zu zeigen, wie man die Rechnung aufstellt. Häufig ist es so, am Sonntag, man kommt zusammen, man hört das Wort Gottes einmal in dieser Form in der Woche. Man kommt zu einer Predigt, Leute kommen da aus verzweifelten Situationen, brauchen Brot und nicht Messer und Gabel. Sie brauchen etwas für ihre Seele und schnell. Aber ich werde nicht 15 Mal euch etwas für die Seele geben. Wir werden häufig darüber nachdenken, wie man dieses Buch liest, um zu gewissen Ergebnissen zu kommen. Wir werden also wie der Mathematiklehrer nicht nur interessiert sein ans richtige Ergebnis, das kann man abschauen vom Nachbarn, wie viele von euch aus Erfahrung wissen, und man kann das auch von Kommentaren anlesen als Student des Wortes Gottes. Wir werden auch die Rechnungen aufstellen. Wie beginne ich, ein biblisches Buch zu lesen? Ich beginne damit, dass ich ein Buch überfliege und versuche, das Buch irgendwie aus der Vogelperspektive zu sehen. Ich glaube, es ist wirklich empfehlungswert, dass man ein Buch 2-3 Mal durchliest, bevor man ein biblisches Buch einmal studieren will. Und während man durchliest, dann sollte man, während man das Buch überfliegt, dann sollte man überlegen in diesen verschiedenen Kapiteln, welche Personen kommen vor, welche Ereignisse. Man sollte die Fragen schnell notieren. Fragen sind wirklich erheblich, wenn man die Bibel liest, denn meistens setzt eine Antwort eine gute Frage voraus. Eigentlich, so wie ich meine, in Bibelstunden und im Bibelstudium gibt es keine dummen Fragen. Es gibt nur dumme Antworten. Aber gute Antworten setzen gute Fragen voraus. Und wenn ich ein biblisches Buch lese, wie dieses Matthäus-Evangelium, dann schreibe ich ein Inhaltsverzeichnis. Ich meine, Man liest das Buch durch einmal, man notiert ein paar Dinge, dann man ergänzt die Notizen. Und vielleicht das beim zweiten Mal durchlesen eines Buches, sollte man schon, ich tue es beim ersten Mal, ein Inhaltsverzeichnis anlegen. Wieso? Weil die schwächste Tinte stärker ist als das stärkste Gedächtnis. Und ich sehe schon in meinem hohen Alter, dass mein Hirnkastel wie ein Sieb ist und ich habe es mehr gewusst einmal, als ich je wieder wissen will. Ich habe so viel vergessen. Und es ist wirklich gut, wenn man Dinge notiert. Ich habe in meinem Apple Macintosh 1,4 Megabyte Matthäus Evangelium. Das sind meine Notizen von Matthäus Evangelium. Meine Beobachtungen, meine Fragen, meine Grafiken, verschiedene Dinge, die ich aufgeschrieben habe. Für mich persönlich ist es eine große Hilfe, verschiedene Einzelheiten vor Augen zu haben. Dass ich mit meiner Hand Dinge notiere und aufschreibe, denn erst dann, wenn ich etwas zu Papier bringe, oft erst dann denke ich wirklich scharf nach. Dann muss ich etwas formulieren. So stichwortweise ist es eine Hilfe, wenn man ein biblisches Buch liest, ein Inhaltsverzeichnis anzulegen. Wiederholungen zu notieren, Weiterentwicklung von Themen. Gegensätze werden auf einmal sichtbar, wenn man das tut. Und man erkennt schneller die Schreibabsicht des Autors. Heute Abend wollen wir eine Einführung in dieses Buch machen und gleich morgen Vormittag werden wir die ersten 5 Kapitel miteinander lesen. Aber wenn ich beginne, ein Buch zu lesen, stelle ich mich zuerst die Frage, wieso steht dieses Buch überhaupt in der Bibel? Und was ging uns ab, wäre dieses Buch verloren gegangen? Wenn zum Beispiel irgendein überfleischiger Christ in Korinth den ersten Korintherbrief unterschlagen hätte und einige hätten es ganz gerne gemacht, was wäre uns abgegangen dabei? Was wäre uns abgegangen, hätten wir das Matthäus-Evangelium nicht? Was wollte der Schreiber damit bezwecken? Lässt er sich irgendwo im Buch in den Karten blicken? Und meine Erfahrung ist es, dass häufig der Schlüssel hängt in der Tür vorne oder hinten. Und beim Matthäus-Evangelium hängt der Schlüssel zum Verständnis des Buches und zum Anliegen des Schreibers gleich in der Tür vorne. Kapitel 1, Vers 1. Buch des Ursprungs oder der Genealogie des Stammbaumes Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Meine, als Baby Christ habe ich gemeint, er hat es möglichst ungünstig angefangen, dieses Buch. Stell dir vor, Gott will dringend, dass wir die Bibel lesen. Und dann, ich bewege endlich jemanden, dass er das Neue Testament in Hand hat. Und das Erste, was er sieht, ist der Stammbaum. Meine Güte, zum Deppert werden, diese ganzen Stammbäume im Alten Testament, wenn man da in die Einzelheiten verloren geht, wer wen gezeugt hat und unter welchen Umständen. Aber so beginnt das Matthäus-Evangelium, so beginnt auch das Neue Testament. Das Buch des Stammbaums oder des Genesis, des Ursprungs Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Dieser Vers kündigt zunächst einen Stammbaum an, Buch der Genealogie. Aber mehr, Matthäus sagt uns schon in diesem Vers, was seine Absicht ist. Vers 18 ergänzt diese Gedanke. Mit dem Ursprung Jesu Christi verhielt es sich aber so. Als nämlich Maria seine Mutter dem Josef verlobt war, wurde sie, ehe sie zusammengekommen waren, schwanger befunden durch den Heiligen Geist. So er beginnt schon im ersten Kapitel zu reden von dem Ursprung Jesu Christi. Von seinem Ursprung, seiner Geburt, ab Vers 18, aber mehr von seinem biblischen Ursprung, von seinem alttestamentlichen Ursprung in den ersten 17 Versen. Und Matthäus stellt uns zwei Gestalten der Geschichte hier in Vers 1 vor. Zunächst Abraham, der Vater der jüdischen Nation, der Verheißungsträger. Und dann David wird besonders hervorgehoben, ein anderer Verheißungsträger, der Vater der königlichen Familie in Israel. Aber zunächst ein paar Worte über Abraham. Und wieso diese paar Verse so wichtig sind für Matthäus' Schreibabsicht. In Kapitel 12, Vers 1 lesen wir von dem Ruf, von der Berufung des Abrahams oder des Abrahams und von der ersten Etappe einer Verheißung oder einer Verheißung, die immer ausführlicher geschildert wird in diesem 12. Kapitel. Kapitel 12 und Vers 1: Und der Herr sprach zu Abraham: Geh aus deinem Land, aus deiner Vaterschaft, aus deinem Haus, das Haus deines Vaters, in das Land, das ich dir zeigen werde. Was sagte ich? Entschuldigung. 1. Mose, Kapitel 12. Jetzt sehen wir, wer wach und wer ist und wer schläft. Good morning. Und ich will dich zu einer großen Nation machen und will dich segnen. Und ich will deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Und ich will segnen, die dich segnen. Wer dir flucht, den werde ich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Nationen der Erde. In Abraham. Stammvater der jüdischen Nation, wir werden alle Nationen gesegnet. Diese Verheißung wird ausführlicher wiederholt an einigen Stellen hier im ersten Buch Mose, aber lesen wir nur eine davon, der Zeit wegen, Kapitel 22 und Vers 15. Der Engel des Herrn rief Abraham ein zweites Mal von Himmel her zu und sprach: Ich schwöre bei mir selbst, spricht der Herr, deshalb, weil du das getan und deinen Sohn, deinen einzigen, mir nicht vorenthalten hast, darum werde ich dich reichlich segnen und deine Nachkommen überaus zahlreich machen, wie die Sterne des Himmels, wie der Sand, die am Ufer des Meeres ist. Und deine Nachkommenschaft wird das Tor ihrer Feinde in Besitz nehmen. Und ich werde und in deinem Samen, hier Einzahl, nicht Mehrzahl, wie seine Nachkommenschaft, in deinem Samen werden sich segnen alle Nationen der Erde dafür, dass du meine Stimme gehorcht hast. Ein Segen zu allen Nationen aus dem Samen, aus dem Nachkommen, wie wir später im Neuen Testament lernen, aus einem bestimmten Nachkommen, Heißungsträger, werden sie gesegnet werden durch den Messias. Und so dieses Buch beginnt mit der Geschichte des Ursprungs Jesus, der Nachkommen Abrahams, in den alle Nationen gesegnet werden. Aber sogar für dieses Buch ein wichtigerer Gestalt ist David. Er ist der Sohn Davids. Lesen wir 2. Samuel, Kapitel 7, Vers 12 als Hintergrund, Vers 12 bis 14a. Wenn deine Tage erfüllt sind und du dich zu deinen Vätern gelegt hast, wenn du stirbst, dann werde ich deinen Nachkommen, der aus deinem Leib kommt, nach dir aufstehen lassen und werde sein Königtum festigen. Der wird meinen Namen ein Haus bauen und ich werde den Thron seines Königreiches festigen für ewig. Ich will ihm Vater sein und er wird mir Sohn sein. Und David sagt darauf, Gott, du hast gesprochen von etwas, was erfüllt wird in der in ferner Zukunft. David hat gleich kapiert als Prophet, dass Gott zunächst redete von seinem buchstäblichen Nachkommen, von seinem Sohn, und dann von einem Sohn Davids in ferner Zukunft, der Messias sein wird, dessen Thron ewig befestigt wird. Es ist interessant zu lesen, in diesem Buch Matthäus Evangelium 7-mal wird der Herr Jesus bezeichnet als der Sohn Davids. Immer wieder der Verheißungsträger, der in dem die Verheißung eines Königtums vom ewigen Bestand erfüllt wird. Es ist in diesem Buch, das wir lesen als einziges, von dem Thron seiner Herrlichkeit, der eines Tages auf dieser Erde aufgerichtet wird. Es ist in diesem Buch, dass der Herr Jesus bietet uns sein königliches Joch an. Er bietet uns seine Regierung an. Dass er ganz persönlich, obwohl er weltweit verworfen ist, dass er zu unserem König gekrönt werden kann und dass er als König über uns herrscht. Ja, dies ist das Evangelium, das besonders Jesus als der verheißene Messias, der Sohn Abrahams, als der gesalbte König, der größere Sohn Davids, dargestellt wird. Vieles hat Matthäus in gemeinsam mit Markus und Lukas, und viele Theologen machen sich endlose Gedanken und schreiben endlose Bücher über diese drei Evangelien. Die Frage ist, wer hat von wem abgeschrieben? Wie sie gesessen sind in der Schule, gell? Die Lehrerin muss das rekonstruieren, um irgendwie zu sehen, wie es den Kindern wirklich geht. Aber die Theologen wollen wissen, wer war irgendwie die ursprüngliche Quelle oder hatten sie eine Quelle, von der sie abgeschrieben haben. Und man kann lebenslänglich verurteilt werden, solche Bücher zu lesen, wenn man Theologe ist. Aber man kann irgendwie die Frage andersrum stellen. Warum die Unterschiede? Matthäus schrieb 28 Kapitel, Markus schrieb 6. Heißt das, dass Matthäus wesentlich mehr wusste? Oder Markus hatte nur eine bestimmte Anzahl von Blättern zur Verfügung? Wieso schrieb einer ausführlicher und der andere weniger? Wenn man bemerkt Besonderheiten in der Berichterstattung, was ist das besondere Anliegen des Schreibers? Es fällt dem Leser gleich auf, dass Matthäus besonders Gottes Gesandter, sein gesalbter Bote in Vordergrund hat. Er präsentiert den Herrn Jesus, wie das Alte Testament ihn präsentiert. Das ist das irgendwie das Besondere an seiner Berichterstattung. Wenn man die vier Evangeliumsberichte gegenüber oder nebeneinander stellt, wie ihr habt auf euer Blatt. Es ist wirklich interessant zu sehen, wie diese vier Berichte die gleiche Personen von vier verschiedenen Richtungen beleuchten. Selbst du in deiner Persönlichkeit, selbst ich in meiner, bin so kompliziert, dass man, um mich zu verstehen, mein Leben betrachten musste aus verschiedenen Blickwinkeln. Wie viel mehr der Herr Jesus, der Gott und Mensch zugleich ist. Man will einmal über seine Gottheit besonders reden. Aber es wäre nicht richtig, seine Menschheit zu unterschlagen. Ein anderer Evangeliumsbericht ist diesem Thema besonders gewidmet. Er ist der Diener, der Knecht des Herrn. Aber er ist auch der König. Und eben wie die Gottheit und Menschheit des Herrn in einer gewissen Spannung stehen, so wie so sein königliches und sein Dienenämter. Wenn man schaut hier Nummer 5, Schlüsselworte. Matthäus besonders erwähnt immer wieder das Wort erfüllt. Dies ist geschehen auf das, was der Propheten geschrieben hat, erfüllt wird. Beginnen wir, nur schnuppern wir hier ein paar Verse. Kapitel 1, Vers 22. Dies alles geschah, damit erfüllt würde, was von den Propheten geredet ist, der spricht, siehe, die Jungfrau wird schwanger und sein und einen Sohn gebären, und sie werden seinen Namen Emmanuel nennen, was übersetzt ist Gott mit uns. Die Jungfrauengeburt, die Gottheit Jesu Christi, eine buchstäbliche Erfüllung von einer Verheißung aus dem Buch Jesaja. Oder Kapitel 2 und Vers 5. Sie aber sagten ihm zu Bethlehem in Judäa, dort wird der Christus zur Welt kommen, denn so steht durch den Propheten geschrieben, und du Bethlehem im Land Juda, du bist keineswegs die geringste unter den Fürsten Judas, denn aus dir wird ein Führer hervorkommen, der mein Volk Israel hüten soll. Die Theologen zur Zeit der Geburt Jesu waren alle im Klaren, wo der Messias zur Welt kommen wird. Und die Magier, diese Weisen, die gekommen sind vom Morgenland, kamen so weit wie zur Königspalast in Jerusalem, suchten natürlich in der Königspalast den König und bekamen aber dort biblische Weisung, wo der König geboren werden sollte. Kapitel 2, Vers 16. Da ergrimmte sich Herodes, als er gesehen hat, dass er hintergangen wurde von den Weisen. Er schickt seine Soldaten, sie töten alle Kinder, alle männlichen Kinder von der Zeit, die er von den Weisen erforscht hatte. Vers 17. Da wurde erfüllt, was durch den Propheten Jeremia geredet ist. Der spricht, eine Stimme ist von in Rama gehört worden. Weinen und viel Wehklagen. Rahel beweint ihre Kinder und sie wollen sich nicht trösten lassen, was sie nicht mehr sind. Selbst ist Kindermord. Kapitel 4, Vers 12 bis 14. Selbst die Tatsache, dass Jesus im galiläischen Gebiet gearbeitet hat, war vorausgesagt vor 700 Jahren vorher von dem Propheten Jeremia. Und so, Matthäus hat eine besondere Leserschaft vor Augen. Matthäus ist das Evangelium, das besonders an die Juden geschrieben ist. Das ist das Evangelium, was wahrscheinlich auch heute dem Juden besonders interessieren würde. Hier, obwohl alle vier Evangeliumsberichte einen starken Bezug zum Alten Testament haben, dieser Bericht ist derjenige, der ausdrücklich auf eine sehr klare und zwingende Art und Weise zeigt, dass Jesus der Messias ist, der rechtmäßige König der Juden. Wir bemerken hier, dass der Stammbaum, Nummer 6 auf eurer Liste, dass es beginnt mit dem jüdischen Stammvater. Gleich die erste Worte, er geht zurück zur Geburt des Judentums selbst. Und er zeigt uns so etwa wie ein Überblick der ganzen Geschichte des alttestamentlichen Gottesvolkes. Er beginnt mit dem Stammvater, er stellt die königliche Linie vor, er redet nicht so viel von dem Reich Gottes wie in den anderen zwei Evangelien, Synoptiken, oder drei Evangelien insgesamt. Er redet vom Reich der Himmel, er meidet so fern es geht den Namen Gottes, wie eine jüdische Leserschaft erwarten würde aus Ehrfurcht. Haben Sie diesen Namen recht wenig gebraucht? Wie wir sehen hier unter Punkt 9, die Betonung, besonders die Predigten des Herrn sind hervorgehoben. Matthäus bringt immer wieder die Lehre, die Reden unseres Herrn. Und es ist interessant, was tut. Das Material, das die anderen Schreiber streuen durch ihr Bericht, Matthäus sammelt es zusammen an einigen Stellen. Man braucht nicht unbedingt glauben, dass jede Rede in Matthäus' Evangelium ausführlich dargestellt wird. Ich meine eher, dass wenn Jesus geredet hat, dass er mehr als 35 Verse gesagt hat. Und es ist auch nicht erforderlich zu glauben, dass all das, was gesagt ist an dieser Stelle, zu dem Anlass gesagt wurde. Es gibt viele Indizien, dass Jesus, dass Matthäus eben verschiedene Aussagen des Herrn Jesus zusammenbringt, in ordnet, um bestimmte Themen zu behandeln, die ihm wichtig waren in seinem Bericht. Vergleicht man die anderen Evangelien, sieht man, dass Jesus manche dieser Äußerungen zu anderen Anlässen tatsächlich machte. Er sammelt seine Lehrer zusammen und bringt sehr prägnante Vorträge. Das ist das Kennzeichen seines Schreibens. Und diese Vorträge sind nicht wie in den anderen Evangelien unterbrochen durch Handlungen. Sie kommen als lange Vorträge. Natürlich die bekanntesten Beispiele sind die Bergpredigt. Die beliebteste, wahrscheinlich war nicht so genau gekannt, die beliebteste Rede unseres Herrn Jesus. Auch die bekannte Himmelsreich-Gleichnisse in Kapitel 13 oder diese große Ölberg-Predigt, Kapitel 24, 25 sind bekannte Beispiele. Aber es gibt andere längere Reden. Zum Beispiel in Kapitel 8 die Rede über den rechten Umgang mit Ärgernissen. Ärgernisse in meinem Leben. Ärgernisse, in zwischenmenschlichen Beziehungen. Ärgernisse in der Gemeinde. Oder diese Anweisungen in Kapitel 10 an die 12 Jünger, die Vorbereitung auf ihre Mission. Wenn man Matthäus liest und man sieht diese Reden immer wieder im Buch, dann fällt es einem auf einmal auf, dass Matthäus seinen Bericht recht ordentlich dargestellt hat. Er kündigt das Ende der jeweiligen Rede an, bevor er mit der Berichterstattung von verschiedenen Handlungen fortfährt. Schauen wir ein paar Beispiele an. Du liest zum Beispiel Kapitel 1 bis 4. Das ist der Hintergrund, die Identität des Herrn Jesus. Sein Werdegang sind alle irgendwie uns vor Augen gestellt. Und dann kommt die große Rede, die Bergpredigt, Kapitel 5 bis 7. Am Ende der Bergpredigt, Kapitel 7, Vers 28, lesen wir: Und es geschah, als Jesus diese Worte vollendet hatte, da erstaunten die Volksmengen über ihn sehr, über seine Lehre, denn er lehrte sie nicht. Entschuldigung, ich muss meine Bibel anschauen und nicht meine Uhr. Die Volksmengen erstaunten über seine Lehre, denn er lehrte sie wie einer, der Vollmacht hat und nicht wie ihre Schriftgelehrten. Als die Rede zu Ende ist, sagt er deutlich, die Rede ist zu Ende. Und dann haben wir Kapitel 8 und Kapitel 10 viele Begebenheiten aus dem Dienst des Herrn Jesus. Verschiedene Heilungen, verschiedene Kontroversen und so weiter. Und dann kommen wir zu Kapitel 10 und hier ist eine lange Rede, eine Vorbereitung auf die erste Mission der 12 Jünger. Wenn diese Unterweisung zu Ende ist, lesen wir in Kapitel 11, Vers 1, und es geschah, als Jesus seine Befehle an die 12 Jünger vollendet hatte, dann ging er weiter. Wiederum ein deutlicher Hinweis, die Rede ist vorbei. Kapitel 12, wiederum Begebenheiten, wo unser Herr unterwegs ist in seinem Dienst. Und dann Kapitel 13, abgeschlossen mit einer langen Rede, die sogenannte Himmelsreich-Gleichnisse, die er gleich dann für seine Jünger auslegt. Am Ende der Auslegung der Himmelsreich-Gleichnisse lesen wir in Vers 53, es geschah, als Jesus diese Gleichnisse vollendet hatte, ging er von dort weg. Und dann, fast wie erwartet, viele Begebenheiten am Ende des 13., im 14., 15., 16., 17. Kapitel, der Herr Jesus in verschiedenen Situationen, in verschiedenen Gesprächen, verschiedenen Kontroversen und Wundern und Dienste. Und dann kommt in Kapitel 18 wiederum eine Rede. Kapitel 19, Vers 1. Es geschah, als Jesus diese Reden beendet hatte, begab er sich von Galiläa weg und kam in das Gebiet von Judäa. Mehr Begebenheiten, Wunder, Begegnungen und so weiter. Bis zu Kapitel 24. Und dann kommt die große Ölbergpredigt, die zwei Kapitel umfasst. Und sie endet mit diesen Worten. Kapitel 26, Vers 1. Und es geschah, als Jesus alle diese Reden, jetzt ist der letzte vorbei, beendet hatte, sprach er zu seinen Jüngern. Und jetzt haben wir die Geschichte von seinem Verrat, seiner Kreuzigung und seiner Auferstehung. Warum mag Matthäus das? Einer sagt ja, vielleicht das ist seine Ordnungsliebe. Manche haben vermutet, dass das der alte Zöllner oder Finanzbeamte ist, der zurück in den alten Gewohnheiten gefallen ist. Weißt du, nach jedem großen Abrechnung, dann zieht er eine Bilanz. Die haben das tatsächlich vermutet. Und vielleicht ist das so. Oder ist es nicht vielmehr, dass Matthäus hier absichtlich für uns seinen Bericht ordnet? Es ist vielleicht interessant zu erwähnen, dass die erste Leser der Bibel nicht gelesen haben. Oh ja, sie konnten lesen. Aber nicht jeder hat eine Bibel, wie ein Hund hat Flöhe, weißt? Eine Bibel war ein handgeschriebenes Werk, aufbewahrt in einem Gebäude, wo man nicht jeden Tag isst. Und Leute haben nicht so sehr die Bibel gelesen, sie haben die Bibel gehört. Und wenn du liest mit Augen, und wenn du liest mit Ohren, sind das zwei verschiedene Erlebnisse. Wir lesen mit Augen, wir haben Kapitel eingedruckt, wir haben Verseangaben, wir haben Fußnoten, wir haben Erklärungen, wir haben dick geschrieben und fett geschrieben und wir haben auch schief geschrieben und wir können differenzieren Betonung und was unterstrichen wird. Ja, wir können es unterstreichen mit einem Strich. Aber mit den Ohren liest man anders. Und an diesem Kehrreim wird Matthäus uns gezeigt haben, wo die großen Abschnitte, die Gedankeneinheiten in seinem Buch beginnen und enden. Literatur ist wie ein Kleid, ein Kleidungsstück. Ein Kleidungsstück ist ein Ganzes, gehört zusammen. Ich meine, ich weiß nicht, manche Dinge, die ich sehe in Rupert, da drüben in Freilassing, ich frage mich wirklich, ob sie zusammengehören. Aber ein ordentliches Kleidungsstück, die verschiedenen Stücke gehören zusammen. Und es gibt Verbindungen, Nähte, oder? Und ein Mensch, der nicht sieht, für ihn sind die Nähte besonders wichtig. Oder wenn für dich, wenn dein Kleid zu klein wird, ist wichtig, wo die Nähte sind, damit das Kleid ein bisschen mit dir wachsen kann. Oder wenn ein Kleid dann repariert werden muss. Und die Bibel hat Nähte. Matthäus hat uns hier einige gezeigt. Die Reden an sich sind verschiedene Einheiten, die wir lesen sollten und untersuchen sollten als abgeschlossene Reden. Aber die Frage ist, stehen diese Reden irgendwie in einer gewissen Beziehung zu den Begebenheiten vorher. Ist es nicht so, dass Matthäus zeigt uns die Nähte sozusagen im Kleid, um uns zu zeigen, auch wo verschiedene Themen angeordnet sind. Warum verfolgt Matthäus nicht immer eine gerade Chronologie? Ist es, dass er irgendwie durcheinander gekommen ist und ein paar Kapitel schrieb er besonders spät am Abend? Oder ist es so, wie bei vielen Schriftstellern, und besonders bei den Griechen, dass Chronologie nicht wesentlich war, sondern das Thema? Ich ging in eine Schule, wo man lernen musste, die ganzen Daten von jedem Krieg. Ja? 1066, Battle of Hastings. weißt du, 1611, King James Version. 1861, Civil War. 1864, Gettysburg Address. So lernte ich Geschichte. Das ist eine langweilige Art und Weise, Geschichte zu lernen. Geschichte kann auch gelernt werden, wie die Griechen damals, dass verschiedene mit verschiedenen Themen, dass verschiedene Ideen und Zusammenhänge und Entwicklungen dargestellt werden. Und so, Matthäus wird uns, und ich glaube, ich werde das beweisen können in den kommenden Vorträgen, unscheinbare Geschichten, die vielleicht nebeneinander stellen. Ihre Beziehung ist nicht nur chronologisch, sondern ihre Beziehung ist, dass Gott uns bestimmte wesentliche Themen vor Augen führen will. Könnte es nicht sein, dass Thematik, wie gesagt, wichtiger ist als Chronologie? Wie wählte er sein Material? Und wie gruppiert er die Geschichte? Matthäus hat manche Geschichten, die anderen auslassen. Die waren besonders für ihn wichtig. Manchmal unterschlägt Matthäus Aussagen, die dem Lukas wichtig waren. Manchmal Matthäus fügt andere Aussagen hinzu, die Lukas nicht erwähnt. Diese Dinge anzuschauen, wird bedeuten, dass wir Einblick bekommen, was Matthäus besonders wichtig war bei der Geschichte und was er damit sagen will. Die besondere Botschaft. Ich hoffe, dass wir am Ende dieser Vorträge sagen können, selbst wenn wir nicht 28 Kapitel durchackern konnten, wir wissen mehr oder weniger, worum es Matthäus ging. Und wie gesagt, werde ich euch zeigen, wie ich die Rechnung aufstelle. Ich sehe diese kurze Aussagen. Es geschah, als Jesus diese Reden beendet hatte, zum Beispiel. Es sind etwa wie Klammer. Ich benutze sie häufig, wenn ich schreibe meine Arbeiten. Klammer auf, Klammer zu. Ich bin dabei, etwas zu erzählen. Klammer auf, ich möchte eine weitere Erklärung machen. Klammer zu, Erklärung zu Ende. Und diese Hinweise, die wir gerade gelesen haben, zeigen uns, wo die Klammer aufgehen und zugehen. Und welche Geschichten besonders zusammengehören. Machen wir einen kurzen Überblick. Ich meine sehr kurz. Das ist Matthäus in Tiefflug. Ich will nur damit zeigen, wie ordentlich die Rede da ist. Wir haben vier Kapitel, wie ich gesagt habe, eine Rede, die Bergpredigt, und dann ist die Bergpredigt abgeschlossen. Dann kommen eine Menge von Geschichten, die haben alles zu tun mit Vollmacht. Interessant. Meine Vollmacht ist ein großes Thema bei Jesus. Aber dass all die Geschichten über Vollmacht hier erwähnt sind in zwei Kapiteln, abgeschlossen dann mit einer Rede und mit einem Hinweis von 12 bevollmächtigten Männern, den Apostel. Oh, das ist interessant. Die Vollmacht des Herrn Jesus Und dann ruft er 12 Männer und er bevollmächtigt sie, als seine gesandten Aposteln zu wirken. Seht ihr jetzt Zusammenhang zwischen Rede und Ereignissen? Und dann wiederum Klammer zu. Klammer auf, Kapitel 11, Vers 1. Wiederum ein neues Thema, eine Rede, Klammer zu. Die Himmelsreichsgleichnisse und so weiter. Kapitel lang, Geschichten wiederum, Rede, Klammer zu. Und hier, obwohl die Zeit uns fehlt, ich hätte es vor, in einigen Minuten das Buch mit euch zu überfliegen. Es ist zumindest ersichtlich anhand dieser einfachen Darstellung, dass wir uns in den kommenden Vorträgen mit sechs großen Themen beschäftigen werden. Und vielleicht ist es wichtig, jetzt zu sagen, ja, ein Beispiel zu benutzen. Jesus heilt ein Gelähmter. Warum steht das in der Bibel? Ja, zunächst, weil es passierte. Okay, gut, fangen wir an auf dem Erdgeschoss. Bevor wir herum alles mögliche komische theologische Ideen haben. Ja, weil es geschah. Und weil Jesus die Macht hatte, Gelähmten zu heilen. Gut, aber vermutlich heilte er Hunderte von Gelähmten. Warum diese Geschichte? Wenn er Hunderte und wahrscheinlich Tausende von Leuten geheilt hat, warum diese paar Dutzend, die überhaupt im Neuen Testament sind, warum nicht andere? Und warum diese bestimmte? Warum wird es so geschildert und warum in diesem Zusammenhang? Das sind Fragen, die beantwortet werden, wenn wir vielleicht all die Ereignisse in ein paar Kapitel lesen. Denn der Zusammenhang einer Äußerung ist sehr wichtig. Zum Beispiel, nehmen wir diese Äußerung. Bei jeder Witterung, bei jedem Wetter, sieht man Herr Schmidt Fahrrad fahren durch die Pinzgauer Berge. Das ist verständlich, oder? Verständlich. Weißt du, was ich damit sagen will? Ich will sagen, dass Herr Schmidt bei jedem Wetter durch die Pinzgauer Berge zu Radl fahren tut, oder? Das ist, was ich sagen will. Ja, das will ich nicht sagen. Lass mich das in Zusammenhang erzählen. Seitdem der Amtarzt im Amt war und die verschiedenen Mitarbeiter untersucht hat, hat Frau Braun begonnen, ein neues Diät, Nummer 25, zu machen. Herr Schwarz hat begonnen, jeden Tag zu joggen. Aber Herr Schmidt sieht man bei jedem Wetter Radlfahren durch die Pinzgauer Berge. Jetzt habe ich ganz was anderes gesagt, oder? Oder bei den alten Herren im Radlclub Zellernsee meint nicht jeder es so ernst. Meistens schauen sie die Radl an und freuen sich auf dem Stammtisch nachher. Aber Herr Schmidt ist bei jeder Witterung zu finden, Fahrradl fahren durch die Pinzgauer Berge. Eine ganz andere Bedeutung, oder? Euer Ehren, sagte Frau Schmidt. Jawohl, ich kann es nicht länger aushalten. Er hat keine Zeit für mich, keine Zeit für die Kinder. Er ist verrückt, bei jeder Witterung ist Herr Schmidt zu finden, Fahrradl fahren durch die Pinzgauer Berge. Das bedeutet ganz was anderes, oder? Und eben deswegen, weil der Rahmen, weil ein Wort oder eine Geschichte definiert sich an der Gesellschaft, in der es sich befindet, werden wir sehen, dass besonders die Wunder und die Reden und die Ereignisse des Neuen Testaments einen besonderen Sinn haben, wenn man sie in Kontext liest. Deswegen diese langweiligen Vorträge über Nähte in Kleidern und
und alles Mögliche. Michael, ich bin 2 Minuten überzogen. Tut mir leid.